Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute haben wir einen Mann zu Gast, der wahrscheinlich mehr Percussion-Instrumente in seiner Wohnung hat als Schuhe. Stefan Maas. Los geht's.
Ihr hört Schlagabtausch,
der Podcast
für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth
mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zur 94. Episode des Schlagabtauschs. In sommerlichen Temperaturen und entsprechend auch so gekleidet. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt, und bevor ihr vergesst, wer ich bin, mein Name ist Timo Ickenroth, aber das tut heute eigentlich gar nichts mehr zur Sache, denn wir haben so einen tollen Gast heute. Aber ich sage erstmal, hi Dirk.
Schönen guten Morgen, Timo. Ja, mega Einleitung mal wieder. Ja, der sitzt mir hier gegenüber, ihr müsst das wissen, in so einem Netzhemd und hat so, hat so diese, wie hat man das früher gesagt? So, aber ich habe gehört, das ist wieder in, so Sandalen und weiße lange Socken. So diese
ja,
Tennissocken.
Das ist wieder in bei der Jugend, ne? Mega in, ja. Aber ich möchte mal kurz hier festhalten, ich habe kein Netzhemd an, sondern es ist ja im Moment, es ist in der sommerliche Temperaturen. Und ich habe etwas wiedergefunden. Ich habe ja meinen Carport-Raum aufräumen müssen, sag ich mal. Und da habe ich ja so allerlei Zeugs drin rumliegen.
Und das ist Netzhemd jetzt gefunden.
Und ich habe dieses, ich möchte es nochmal betonen, es ist kein Netzhemd. Es ist ein Muskelshirt. Okay, auch darüber kann man diskutieren, ob das bei mir Sinn macht oder nicht. Aber
ich sag mal,
egal.
Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das jetzt sehen würdet, diesen Muskelkerl.
Ja. Muskeln aus Kruppstahl. Aber ich habe jetzt etwas an, auf das ich tatsächlich sehr stolz bin, denn...
Oh, du passt wieder rein, oder was?
Das auch. Aber es gab ja eine so tolle Veranstaltung, auf der ich beiwohnen durfte. Das ist eine Veranstaltung, auf die ich sehr stolz bin, weil ich dort nämlich als quasi... Ja, Mitveranstalter ist totaler Quatsch, aber ich durfte dort mithelfen. Und Dirk, du warst auch dort zu Gast. Und das ist nämlich die Veranstaltung von der Styx gewesen, die Drum Side.
Jau.
Und die hatten so coole Shirts und die habe ich wiedergefunden. Und ich zeig den Dirk das mal.
Boah, ja, ey, mega, ich, oder? Boah.
Und davon habe ich noch gefühlt irgendwie 20.
Alter, ich hab keins.
20 gefunden. Ja, ich habe noch eins in XXL, kann ich dir zuschicken.
Ey, das ist jetzt, ey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt echt scheiße, ne?
Das ist die Retourkutsche.
Also dreimal X und dann L reicht, aber nicht XXXXL, ne? Also, ey, Alter.
Aber ich reserviere eins für dich.
Ey, das war eine tolle Veranstaltung. So oder so. Ganz ehrlich, meine lieben Damen und Herren da draußen, ich trauere ja wirklich etwas nach. Von daher finde ich das so froh, dass Timo und ich das wirklich machen. Wir haben keine Drum-Zeitschrift. Da bin ich vor kurzem wieder auch nochmal in einem Gespräch mit einem Kollegen, der sagte, ja, ich suche immer noch, wo es diese Drum-Zeitschriften gibt. Da sag ich, Alter, es gibt keine mehr. Wie? Der war völlig erstaunt. Ich sag, nein, es gibt keine Schlagzeugmagazine mehr. Also ich bin ja wirklich ein Typ, ein haptischer Typ. Ich muss was in der Hand haben.
Und man muss natürlich sagen, deutschsprachige Magazine.
Ja, in
deutschsprachige.
Ja,
denn was ich interessant finde, und ich weiß nicht, vielleicht hat sich das auch schon geändert, weil ich habe da auch schon einiges Rumoren hören.
Ja.
In den Niederlanden gibt es ja die Slagwerkkrant.
Slagwerkkrant, ja.
Und Slagwerkkrant, ich meine, Niederlande ist etwas kleiner als Deutschland. Und die haben noch die Slagwerkkrant, obwohl ich auch da gehört habe, dass es dort auch nicht so richtig rosig aussieht. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da was anderes wisst als wir, dann schreibt uns doch gerne mal an schlagabtauschpodcast@gmail.com, denn da würden wir auch mal gerne wissen, gibt es die Slagwerkrand noch weiterhin auch in Papierformat oder existiert die auch nur noch digital?
Also wie gesagt, ein tolles Magazin auch, da kenne ich auch einige Leute, zum Beispiel den Redakteur, den Dennis Boxum kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, ich finde echt schade, in Amerika gibt es nicht mehr, Modern Drummer habe ich früher sogar von Übersee bestellt, immer noch früher und ich fand das einfach immer klasse.
Ja. Bei Modern Drummer bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher.
Nein, die gibt es
auch nur noch digital.
Nur noch digital. Was es, glaube ich, noch gibt, ist in Frankreich Le Batteur. Oh. Ein Ding gibt es, glaube ich,
noch. In England das Rhythm, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ich meine, selbst wenn es die Zeitschriften noch wirklich gäbe, ihr bekommt sie leider nicht wirklich an unseren normalen Zeitschriftenhändlern. Sondern man muss sie dann wirklich online bestellen oder muss irgendwie am Flughafen sein und Glück haben, dass man da eine für eine Unsumme an Geld bekommt.
Ja.
Aber leider, die deutschsprachigen Magazine haben sich verabschiedet. Und wir versuchen ja, das hat der Dirk eben mega gesagt, wir versuchen die Fahne oben zu halten und euch so ein bisschen was damit zu liefern. Wie zum Beispiel auch, dann kann ich an dieser Stelle mal den Ticker erwähnen, den wir ja auch 14-tägig präsentieren im Wechsel mit unserem Hautpodcast, wo ihr über ein paar News-Teil immer über ein paar News informiert werdet, was so abgeht, über Firmen-News, über Buchneuerscheinungen und so ein paar aktuelle Sachen. Auch immer wieder den Ticker natürlich euch reinhören, in den Ticker reinhören. Und zum Ticker gibt's auch immer ein kurzes Video. Also da auch gerne mal auf unseren YouTube-Schlagabtausch-Kanal reinschalten und natürlich auch nicht vergessen, dass wir auf Instagram mega präsent sind und da sowas von Gas geben. Das ist schon, das sucht schon seinesgleichen, muss ich sagen.
Ich muss mal kurz lachen. Ja, also wir versuchen es immerhin. Also ich finde, doch, wir versuchen es. Ja,
und wo wir schon mal gerade in der Eigenwerbung sind, vergesst nicht, dass wir ein zweites Schlagabtausch-Drumcamp haben.
Ja.
Es gibt noch zwei Plätze. Das findet statt vom 12. bis 13. Oktober 2024 in der Nähe von Koblenz. Also wer Bock hat, da noch ordentlich mitzutrommeln, ich erinnere auch gerne dran, es wird viel getrommelt, wir machen aktive Sachen. Es ist also nicht irgendwie ein Frontalunterricht, wo Dirk referiert und so weiter und so fort, sondern es ist zum Mitmachen. Jeder sitzt an einem E-Schlagzeug und trommelt. Und das war das letzte Mal schon sehr, sehr, sehr cool. Und wir freuen uns auf die zweite Ausgabe. Und wer Bock hat, mit uns mitzutrommeln und eine tolle Zeit zu erleben, das zweite Schlagabtausch-Stammcamp wartet auf euch. Anmeldung gerne unter schlagabtauschpodcast@gmail.com.
Super. So, ihr Lieben, das war der Werbeblock für heute. Jetzt würde ich mal sagen, Timo, jetzt bin ich gespannt, weil du hast gesagt, es gibt einige Sachen, von denen ich auch noch gar nichts weiß. Der heutige Rundown-Eimer.
Im Rundown kann ich, glaube ich, jetzt nicht mehr oder muss ich nicht mehr erwähnen, dass wir Smalltalk gemacht haben. Dann erwartet euch ein toller Interviewgast, nämlich Percussionist Stefan Maas. Im Gearcheck hatte ich unter meinen Sticks das neue Pearl Masters Maple Drum Set. Wir haben einiges an Hörerfeedback zu unserer letzten Ausgabe über Hi-Hats erhalten. Und wie üblich gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der... Nachdem wir jetzt dann doch schon so ein bisschen in der Episode drin sind, würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit unserem Interviewgast, mit dem Stefan Maas. Heute haben wir das große Vergnügen, einen Perkussionisten im Schlagabtausch begrüßen zu dürfen, den großartigen Stefan Maas. Stefan ist nicht nur Percussionist, sondern auch Produzent und Universitätsdozent. Er widmet sich mit Leidenschaft und großer Hingabe allen Bereichen der Perkussion und hat sich über die Jahrzehnte weg einen ordentlichen Namen in der internationalen Musikszene gemacht. Stefan hat bei über 700 Alben und unzähligen Filmmusikproduktionen mitgewirkt und wurde mit zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen sowie weiteren Preisen wie dem österreichischen Amadeus-Preis geehrt. Er arbeitete mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern und Bands wie der NDR Big Band, Reinhard Fendrich, Krudern Dorfmeister und Michael Shreve zusammen. Neben seiner Tätigkeit als Produzent für Universal Music und Sony BMG trat Stefan auf renommierten Drum-Festivals auf. Seit 2007 unterrichtet er Perkussion am Jazz-Department der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz und leitet weltweit Workshops und Percussion-Clinics. Seit 2021 ist Stefan ehrenamtlich erster Vorsitzender von Percussion Kreativ e.V. und setzt sich dort für die Förderung der Schlagzeug- und Percussion-Szene ein. Wir freuen uns sehr darauf, mehr über seine Karriere, seine aktuellen Projekte und seine Erfahrungen im Musikbusiness zu erfahren. Ich bin jetzt sehr froh, den Stefan hier offiziell begrüßen zu dürfen zu einer relativ für den Dirk humanen Uhrzeit. Wir haben circa 9 Uhr. Aber erstmal ein fröhliches Hallo. Hallo, lieber Stefan.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Schönen guten Morgen, Stefan. Klasse, dass du mit dabei bist.
Sehr, sehr gerne.
Stefan, wir gehen direkt mal ins Eingemachte. Wir wollen dich natürlich etwas besser kennenlernen und fangen natürlich ganz, ganz früh in deiner Karriere an. Wenn ich mich richtig informiert habe, dann hast du mit 13 Jahren angefangen, Perkussion zu machen, also Percussion zu spielen. Das war 1982. Erzähl doch mal, was deine Inspiration dazu war, dich damit zu beschäftigen.
Es war ganz banal. Es gab eine Band in der Schule und da wollte ich unbedingt spielen. Und fatalerweise war der Schlagzeughocker schon besetzt von dem Typen, bei dem ich Unterricht hatte. Und die haben dann gesagt, irgendwie hast du nicht Lust, Percussion zu spielen. Und ich habe noch nicht mal gewusst, was das ist. Ganz einfach. Und dann haben die mir so erklärt, was da zu tun ist. Und haben mir Tapes gegeben, Santana-Tapes und diese ganzen Sachen. Dann habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich total cool. Und dann habe ich so gejobbt, so die nächsten, also ich glaube, das waren dann die Sommerferien oder so. Und dann konnte ich mir eine Conga kaufen, weil der Dollar damals irrsinnig hoch war, Anfang der 80er. Und dann fing ich an, so ein bisschen Unterricht zu nehmen und ein paar Monate später habe ich mit denen gespielt.
Das heißt aber, du hast vorher schon Schlagzeug gespielt.
Aber tatsächlich nur ein halbes Jahr.
Okay, super. Also Motivation war, in der Schulband unbedingt spielen zu wollen. Also du wolltest unbedingt der Bandmusiker werden.
Ja, ja, klar.
Aber dann ging es ja steil bergauf auch direkt. Denn nur zwei Jahre später, 1984, hast du dann beim zweiten internationalen Drummer-Meeting den zweiten Platz schon belegt. Also zwei Jahre hast du richtig Gas gegeben und dieses internationale Drummer-Meeting war damals wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Und vielleicht kannst du mal darüber erzählen, was dann deine Motivation hat, dort überhaupt mitzumachen und ob das dann auch deinen Werdegang irgendwie auch beeinflusst hat.
Also das war so, ich habe dann auch schon in Bands so in der Umgebung gespielt und mein damaliger Percussion-Lehrer, der hatte dann bei dem ersten Drummer-Meeting da in diesem Wettbewerb gespielt und hat gemeint, ich könnte doch da auch dann mal mitmachen. Und dann habe ich mir so ein Vierspur-Tape-Recorder geliehen von einem Freund und habe da so ein Stück aufgenommen, hatte dann auch überhaupt nichts mehr gehört. Und irgendwann flatterte dann noch ein Zettel rein und dann haben die mich eingeladen. Also sind wir da raufgefahren und ich musste auf die Bühne. Das war so eine, werde ich nie vergessen, so eine Riesendisco, glaube ich, in Koblenz war das alles. Die haben mir da vier Sonorkongas hingestellt, irrsinnig dicke Felle, und dann musstest du rausgehen und fünf Minuten Solo spielen. Und das war eigentlich ziemlich crazy. Und ich, in der Jury saßen Billy Cobham, Simon Phillips und die komplette Santana-Rhythmus-Action damals. Und das war schon irgendwie wild. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich war, glaube ich, irgendwie total abwesend. Ich habe da irgendwie gespielt und damals hast du ja irgendwie auch nicht so Zugriff gehabt so auf diese ganzen Technik-Sachen. Auf jeden Fall, ich glaube, der Typ, der den ersten Platz gemacht hat, der hatte diese ganzen Heel-Tip-Sachen schon drauf. Also diese Floating-Hand-Dinger und so weiter. Davon hatten wir noch überhaupt keine Ahnung, wie das alles geht. Und der hat den ersten Platz gemacht und ich habe den zweiten Platz gemacht und ich habe einen Paistigong gewonnen. Den habe ich immer noch.
Geil. Was hat denn für dich den Reiz ausgemacht? Timo hat ja gerade schon gesagt, du hast innerhalb von zwei Jahren musst du ganz schön Gas gegeben haben. Was hat für dich den Reiz ausgemacht, dich tiefer mit der Welt oder der Klangwelt der Percussions zu beschäftigen? Weil du hast ja, wie gesagt, nicht nur Congas, okay, da hauptsächlich Congas, aber Percussion ist ja ganz wichtig auch für unsere Zuhörer und Zuhörer. Congas ist ja nur ein Teil von einer riesigen Welt und du bist für mich so ein Klangmaler, ein Klangkünstler. Du bist ein Bär von Typ. Also das ist jetzt positiv gemeint, nicht böse. Ja, sehr positiv, weil ich kenne dich ja nur auch schon seit Ewigkeiten.
Das ist richtig.
Aber du bist unheimlich feinfühlig. Es ist ja auch mit vielen kleinen Dingen. Was hat diesen Reiz für dich ausgemacht, quasi viel, viel tiefer in diese Welt der Percussions dich da hereinzufinden und so deinen eigenen Kosmos zu schaffen und dann, wie du gerade gesagt hast, die ganzen Techniken oder dich intensiv damit auseinanderzusetzen?
Also ich glaube, der Weg ging über über die einzelnen Instrumente. Also wie ich schon vorher gesagt habe, zu der Zeit war das Zeug natürlich auch wahnsinnig teuer alles. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann immer so als Teenager auch nach München gefahren. Und damals gab es dort das PPC, das Pro Percussion Center, der Alex Mühlbauer. Und es war so ein Paradies. Ich bin da reingegangen und habe mir die ganzen Sachen angeschaut, die ich mir nicht leisten konnte. Und ich habe es ausprobiert. Und immer wenn Geld übrig war, habe ich dann wieder was Neues gekauft. Und so bin ich immer weiter in die Sachen reingekommen. Und ich hatte sehr früh die Chance, auch schon aufzunehmen. Also wir hatten dann mit einer Band schon das erste Album, da war ich 16. Und dann so mit 17, 18 fing das an, dass ich in den Studios spielen konnte. Und dort wurden ganz andere Sachen verlangt. Also ich hatte immer so die Möglichkeit, auch in den Studios so zumindest dezent auszuprobieren in einem Rahmen. Und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Und da war von Anfang an schon klar, dass es nicht immer auch nur darum ging, richtig brasilianisch oder richtig kubanisch zu spielen. Ich habe dann so in der Zeit auch angefangen, so Filmmusikzeug zu spielen in München, so Fall für zwei und Gott weiß, was es da alles gab. Und da ging es um ganz andere Sachen. Es ging einfach um Filmscoring und dann stand von der 2 und bis Takt, was weiß ich was, spielst einfach ein 16-Groove. Aber es musste passen, es musste irgendwas sein, was die Filmmusik nach vorne brachte. Und auch da so ein Repertoire zu entwickeln. Es ist ja nicht nur ein technisches Repertoire, es ist ein Soundrepertoire und so weiter. Und das hat sich immer weiterentwickelt, einfach über, wie lange ist das jetzt? 35 Jahre sicher. Ja. Oder noch mehr. Keine Ahnung.
Du hast gerade zwei Sachen für mich gesagt, die ich ganz interessant finde. Einerseits konntest du damals schon Noten lesen, weil es ist ja, also für uns Berufsmusiker ist es klar, dass wir Noten lesen können. Aber wie kam es dazu, dich als Percussionist auch noch mit Noten auseinanderzusetzen? Das ist ja auch nicht immer ganz üblich. Mhm. Und gerade was du auch gesagt hast, wie bist du überhaupt dann in diese Szene hereingekommen? Dass du, weil du sagst auf einmal, es ist ja nicht so, du hast ein bisschen in Passau irgendwo getrommelt oder sonst wo und bist dann auf einmal hast dich beim im Filmstudio und hast Filmscoring gemacht, weil es ist ja doch ein Weg dahin. Du musstest bekannt werden, die Leute mussten erstmal auf dich aufmerksam werden. Also zwei Fragen jetzt mal.
Ja, also der Punkt war schon der, dass ich so relativ früh auch so in der Münchner Szene in Clubs gespielt habe und da waren so ein paar Bands, es waren eigentlich immer so dieselben Leute und da war zum Beispiel ein Bassist dabei, der J.J. Gern, der kam zu der Zeit gerade aus Berkeley und der hatte Bass studiert und Filmscoring und hatte dann mit einem Freund so eine kleine Firma gegründet, die hatten ein Studio in München und so fing das eigentlich an und dann wurde ich auch zwischendrin weitergereicht, aber wie gesagt, ich hatte irgendwie so immer das Glück, irgendwie so ein bisschen auch so Mentoren zu haben. Dann kam ich so in Studio in der Nähe, da wo ich aufgewachsen bin, im Pfaffenhofen. Da waren die ganzen Hugo Strasser Sachen da am Start, diese ganzen Tanzorchester Sachen. Und der Etienne Kapp, der Trompeter, Weltklasse-Trompeter, hat dann gesagt, Stefan, komm doch mal ins Studio und spiel. Und das war so, der hat mich so ein bisschen auch an die Hand genommen und hat mich an diese Sachen rangeführt und hatte auch die Geduld. Das heißt ja nicht, dass ich das alles schon wirklich toll konnte. Also ich konnte Pattern spielen und ich konnte einigermaßen zählen und so die Akzente habe ich meistens auch hingekriegt. Also meistens. Aber die hatten so die Geduld mit mir und haben mich auch tatsächlich bezahlt dafür, was großartig war, sogar pro Overdub. Das war damals noch üblich. Und so habe ich es gelernt. Das waren einfach, wie es früher üblich war, 3-Stunden-Sessions und dort musstest du möglichst viel abliefern in der Zeit. Und fertig. Das war einfach, die haben mich so reingeworfen. Es gibt so diese Bilder, wo du wirst in so einen Pool geworfen, jetzt schwimm mal. Schauen wir mal, was passiert. Hoffentlich kommst du zum Beckenrand. Und so ist es immer mehr geworden. Und dann Empfehlungen in andere Studios, zu anderen Komponisten, Produzenten. Dann war da so eine große Brasil-Szene, da habe ich auch viel gelernt. Dadurch kam ich wieder auch in die eher so ein bisschen die Jazz-Szene in München. Da war ja auch ziemlich viel los und so Ende der 80er, es war ja auch noch diese die Auslaufzeit dieser großen Studiozeit in München, da gab es ja auch noch die ganzen Studios. Und da wurde relativ viel produziert, Bavaria Filmstudios. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viel Verfolgungsjagden gespielt und da habe ich wahnsinnig viel gelernt dabei. Also das wurde ja auch nicht nur alles overdub-mäßig irgendwie gemacht, sondern auch zum Teil live eingespielt, klar. Oder so Sessions mit Heinz Kiesling, legendärer Filmkomponist, der so Aktenzeichen XY, und der hat auch zum Beispiel für Frank Sinatra geschrieben, soweit ich weiß. Und solche Sessions, und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt da drin. Und es hat irgendwie funktioniert. Es war so die Münchner Studioszene, Dave King am Bass, der Elmar Schmidt oder der Werner Schmidt war auch da, der Gerd Wilden Junior, der Charlie Hörnemann, es war so die Studiofraktion in München. Und ich als Youngster immer mittendrin und hab da auch irgendwie klonk, da klonk, da klonk und tschuppu, tschuppu. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
Und vielleicht mal erklär mal ganz kurz für die, die das nicht wissen, was ist genau ein Overdub?
Ein Overdub ist, also als Perkussionist kommt man sowieso meist so in die Situation, dass man zum Schluss drauf spielt. Also alle haben schon aufgenommen. Die Musik ist mehr oder minder schon relativ weit. Und ich nehme dann meine Spuren separat auf. Das heißt, ich spiele nicht mit der Band live im Studio oder dem Orchester. Und das ist ja auch das, was ich jetzt quasi remote-mäßig mache. Ich spiele Overdubs und spiele auf vorhandenes Material und schicke das wieder zurück.
Von da aus war dann deine Karriere quasi ja schon sozusagen in den Startlöchern und hat sich bis heute unfassbar krass weiterentwickelt. Du hast bei über 700 Alben mitgewirkt. Das runter ist also alles Mögliche auch. Du hast eben die Filmmusik schon angesprochen und hast wirklich auch zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen dafür erhalten. Gibt es dennoch Projekte, die dabei für dich besonders herausragen?
Also es gibt schon so ein paar Bandsachen, auf die ich total abgefahren bin. Natürlich die Sachen jetzt so mit Kuder und Dorfmeister, das war schon auch ein Einschnitt und auch etwas, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Also mit den auch diese Zeit in Wien, ich bin dann 92 nach Wien gegangen, diese Zeit mit den Leuten da in der Elektronikszene, die wieder vollkommen anders ticken. Also dort setzen so manche Regeln, die du sonst hast, einfach ein bisschen aus. Und die wollen einfach auch ganz andere Sachen haben. Und da fing es in Wirklichkeit erst an mit diesen ganzen Soundsachen. Also das, weil die Dinge da ganz andere Funktionen haben. Also gar nicht mehr so Songstrukturen, das sind ganz andere Musikstrukturen. Du musst auch anders denken. Sound verändert sich auch. Das hat eine andere Funktion in der Musik und so weiter und so weiter. Und da kannst du als kannst du mit Percussion wahnsinnig viel Zeug machen, was da richtig gut ist. Und auch da brauchst du ja ein Repertoire. Es ist ja nicht so, dass das einfach da ist und da raschelst du so ein bisschen und dann wird das schon was. Sondern du musst schon wissen, was da frequenzmäßig abgeht. Aber also so, diese Projekte waren toll. Und dann war ich seit, wann waren das? Ich glaube, so 95, 96. Bin ich in eine Band eingestiegen vom Harry Sokal, Saxophonist in Wien, der auch Mitgründer von Vienna Art Orchestra war. Und das war eine Hammerband. Also die Besetzung waren Gerald Weasley, Giorgio Meyer und Vladislav Sendetsky. Und das sind einfach alles Monster. Wir haben Tourneen gespielt. Wir haben ein Live-Album gemacht in Moods in der Schweiz und noch dann ein Studioalbum. Auf dem spielt dann allerdings der Matthew Garrison Bass, der auch die letzte Tournee gespielt hat. Und das war auch wieder so ein wahnsinniger Lernprozess für mich. Also so ein Jazzfest, große Jazzfestivals spielen, europaweit. Und das war schon auch nochmal so ein wichtiges Ding. Also eigentlich, es gab immer so Eckpunkte, wo es auch so eine Entwicklung gegeben hat für mich selber, die ich dann für mich selber irgendwann festgestellt habe. Zum Beispiel auch mit Colin Towns dann später in der NDR Big Band und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich in seine Bandprojekte nach England geholt hat. Das sind so sehr spannende Punkte für mich gewesen, wo ich gemerkt habe, da ist eine Person, die gibt mir auch so einen Credit und sagt, mach mal. Und dieses Mach mal oder wahnsinnig viel Freiheit in der Musik haben, ist manchmal auch ziemlich erschreckend. Weil dann sitzt du oft da und denkst, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Und irgendwann hat es dann super funktioniert. Aber das waren immer so diese Dinge, die mich total weitergebracht haben. Aber das bedarf halt auch der Leute, die das zulassen.
Lass uns mal kurz auf die Zeit gehen, wo du mit Kruder und Dorfmeister oder mit der elektronischen Szene in Berührung gekommen bist. Du hast ja eben gesagt, du musst anfangen, anders zu denken. Wie hast du denn das Ganze dann, wie bist du das angegangen? Hast du dich mit elektronischer Musik beschäftigt? Du hast eben die Frequenzen angesprochen. Das heißt, welchen Lernprozess hast du da durchlaufen? Weil es ist ja natürlich so, du musstest ja erstmal quasi die traditionellen Sachen von Kuba und Brasilien, was man so als Percussionist macht, ja eigentlich erstmal über Bord werfen. Das heißt, wie war da dein Mindset?
Naja, ich hab auch in dieser Zeit natürlich, der Jojo hat mir damals viele Sachen gegeben. Auch das war so die Zeit, wo er anfing, diese ganzen Drum and Bass Sachen zu spielen, ja, so Potek Alben und Chemical Brothers und was es da nicht alles gab. Und du musstest plötzlich viel ganz anders denken. Also auch seine Idee von diesem Reverse Engineering. Was passiert denn da an Effekten? Was passiert da an Frequenzen? Und wie ist das gelöst? Und wie kannst du das spielen? Oder was spielst du überhaupt? Welche Instrumente, die dann in irgendwelche Delays gehen? Oder Gott weiß, was damit alles gemacht wird. Und das ist ein grundsätzlich anderer Zugang, weil du hast eine vollkommen andere Funktion in der Musik. Also ich glaube, das ist der große Lernprozess generell, egal welches Instrument man spielt. Welche Funktion habe ich denn jetzt gerade in der Musik? Was ist da zu tun? Was muss ich da abliefern, damit es möglichst gut wird? Und da hat sich auch so ein neues Repertoire entwickelt. Und ich glaube, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, dass man diese Musik einfach viel hört. Was passiert da? Welcher Ästhetik folgt es? Was ist wichtig? Und da geht es ja nicht mehr um Conga-Solos oder sonst was, da geht es um vollkommen andere Sachen.
Lass uns mal ein bisschen in die aktuelle Schiene gehen. Du bist natürlich weiterhin mehr als aktiv. Also ich empfehle auch an der Stelle mal gerne deinen Instagram-Account, wo du immer wieder ein paar sehr nette Snippets preisgibst von den Sachen, die du aktuell machst. Das sind wirklich sehr spannende Dinge dabei. Muss man sich echt mal anschauen. Alle Links dazu natürlich in den Shownotes. Aber ich möchte ein Album ansprechen, das, finde ich, die letzten Monate vielleicht doch ein bisschen besonders herausragt. Und das ist das Album Trumps of Compassion von Michael Threave, das erst noch veröffentlicht wurde. Nee, es veröffentlicht wurde, richtig?
Ist schon veröffentlicht.
Ist schon draußen. Ja, ja. Mhm. Kurz mal dazu, Michael Threave ist Gründungsmitglied von der Santana Band und war lange Zeit dort der Drummer, ist dann später Produzent geworden. Und damit man mal hört, wie man den Stefan so einsortieren kann, dann in dieser Rangliste auf diesem Album, ist auch noch vertreten unter anderem Jack DeJohnette, Pete Lockett, Raul Rekhoff, Zakir Hussain, Ayato Morera und noch viele, viele andere. Und du bist auch dabei. Und dann jetzt mal schlüsselst du mal auf, wie bist du auf dieses Album geraten? Das heißt, wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Und ja, was kann man von diesem Album als Hörerinnen und Hörer erwarten?
Das ist ein sehr spezielles Ding. Also diese, ich muss ein bisschen ausholen, weil diese ganze Instagram-Geschichte ist ja etwas gewesen, wo ich für mich so ein Ding gefunden habe, weil ich eigentlich nicht gerne übe. Und also so dieses Üben, nur um zu üben, das geht mir eigentlich ziemlich auf die Nerven. Also ich brauche immer so diesen Zugang, irgendwas fertig zu machen. Und ich mache etwas, beschäftige mich mit etwas und dann muss das irgendwie so ein fertiges Ding werden. Also der Transfer in die Musik, das ist auch was ganz Wichtiges, was ich mit meinen Studierenden mache, der Transfer in die Musik. Also das ist eigentlich nicht etwas, was so ein Showroom ist, sondern es ist wie so ein, die Idee war eigentlich so wie so mein eigenes kleines Forschungsprojekt. Und dieses Forschungsprojekt ist immer größer geworden und Leute sind damit, wie sagt man das heute so schön, in Resonanz gegangen. Na wunderbar. Und da taucht natürlich auch immer wieder sehr tolle Leute auf, die sagen, das gefällt mir und du machst es anders und das ist ein anderer Zugang und es kommt irgendwo ganz woanders her. Ganz egal, weil ich irgendwann gesagt habe, macht für mich nicht viel Sinn, für jemanden, der in Bayern aufgewachsen ist, traditionell kubanisch zu spielen oder brasilianisch. Das wird auf Dauer auch für mich nicht funktionieren. Um jetzt auf den Michael direkt zurückzukommen, der hat mir auch eine Nachricht einfach geschickt und ganz banal gefragt, was ich verlange für einen Trade. Das war eine ganz kurze Nachricht. Und dann habe ich gesagt, so und so, und vielleicht kann er mir seine Sachen mal schicken. Und daraufhin schickte er mir erstmal einen Titel. Das hatte mit diesem Album überhaupt noch nichts zu tun. Und dann schickte er mehrere Titel und mit seinen Anmerkungen und was er sich vielleicht vorstellen könnte. Aber auf der anderen Seite hat er auch genau gesagt, mach, was du willst. Probieren wir es aus. Und es hat super funktioniert und das hat ihm irrsinnig gut gefallen. Und diese Sachen kommen auch jetzt demnächst irgendwann noch raus. Und das sind auch sehr, sehr interessante Sachen. Und dann schickte er mir ein paar Titel von diesem Album, an dem er 20 Jahre rumgewerkt hat. Und das wohl auch etwas wahnsinnig Persönliches ist von ihm und was ihm wahnsinnig am Herzen liegt. Und er hat gesagt, probier da auch was aus. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe aufgenommen, war da sehr vorsichtig und da war ja auch schon einiges und das, die Spots waren klar. Und dann ging es auch darum, einfach ein bisschen anders zu denken, also so einen Platz in der Musik zu finden, ohne den anderen wahnsinnig viel wegzunehmen. Also so spatial Sachen, da geht es eher auch um Effekte, kleine Grooves und dann wieder verschwinden und so weiter. Und so ist ja auch die Musik, also das ist eine wahnsinnig offene Musik. Und also auf jeden Fall war es dann irgendwie so, er ist einfach drauf abgefahren und hat gesagt, okay, irgendwann kam ein Mail dann und hat gesagt, du bist auf dem Album mit so und so und so und so und so und so. Und ich dachte, ups, habe ich gedacht, was ist jetzt los? Okay, naja, sehr gerne, freut mich, das freut mich, weil ich mache ja nichts anderes als sonst auch. Also du bist plötzlich nur in einem anderen Kontext. Ja. Und aber es ist wahnsinnig schön, wenn jemand erkennt oder diese Qualitäten erkennt und sie auch einordnen kann. Und was mir diese Produktion gebracht hat, ist einfach, dass es auch ganz klar wieder so eine Rückbesinnung war, auf eine sehr offene Art Musik zu machen. So ist das Album auch. Das ist jetzt kein Show-off von irgendwelchen Leuten, sondern es hat eher fast schon was Spirituelles, was da passiert, was ihm total wichtig ist. Und ich meine, Michael ist 75 geworden und ich glaube, dass es auch nicht mehr nötig hat, allen noch zu beweisen, was er nicht alles kann. Und wie gesagt, darum geht es auch überhaupt nicht. Das hat etwas sehr Grundlegendes zu tun mit seinem Zugang zu Musik und wie er sich über die Jahre entwickelt hat. Und auch diese Einstellung, die er hatte, zum Beispiel, wenn man Santanas Caravanserai anhört, dieses Album, das jetzt mit dem kommerziellen Erfolg der Alben davor und vielleicht auch danach gar nicht so viel zu tun hat. Also der Jazz-Approach und die Leute, die da drauf spielen. Und Ayrton hat auch dann Borboletta gespielt und Jack DeJohnette hat auch auf Santana halt gespielt, was die wenigsten wissen. Und so kam diese Connection zusammen und für mich war das sehr, sehr inspirierend, die alle zu hören auf dieser Musik und da meinen Platz zu finden. Und da geht's, wie gesagt, überhaupt nicht, weder für mich als auch für ihn und wahrscheinlich auch für die anderen nicht, das kann ich nicht beurteilen, um dieses Show-Off-Ding, sondern das hat schon was sehr Spaciges und Experimentelles zum Teil, aber auch etwas total Erdiges. Das kann man nicht beschreiben, man muss es hören.
Ja.
Also ich habe es mir dann auch, als es fertig war, tatsächlich so, wie er sich das eigentlich gewünscht hat, angehört. Irgendwann spät abends habe ich es laut ausgedreht und habe es verstanden, nochmal verstanden, was das ist. Du kippst in so ein Ding rein und hörst es und schaust, was da alles passiert. Und es sind keine Songstrukturen, es ist was ganz was anderes. Und ich stehe auch auf solche Sachen. Und dann höre ich auch schon wieder, beende ich den Bogen für mich, weil ich auch glaube, also mein Zugang auch in der Musik ist, hat wahnsinnig viel mit Improvisation zu tun. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, die hat auch lang gedauert, weil die meisten Parts oder eigentlich fast alle Parts, die ich die letzten, keine Ahnung, 20, 25 Jahre gespielt habe, sind so entstanden, weil dir die meisten gar nicht mehr sagen, was du zu tun hast.
Ja.
Und wie gesagt, das hat eine andere Funktion in der Musik und das ist manchmal auch erschreckend. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch einen wahnsinnigen Spaß, sowas zu entwickeln. Und da ist Improvisation und diese Offenheit ist der Schlüssel. Ohne das geht's nicht. Ohne das geht's überhaupt nicht. Und sich darauf auch immer wieder mal rückzubesinnen, woher das alles kommt und warum man das macht und wie das funktioniert, war das immens.
Ich glaube, das ist das Ding, was du eben eigentlich gerade gesagt hast, gerade bei solchen Alben. Mickey Hart zähle ich zum Beispiel auch so ein bisschen in diese Richtung herein.
Ja.
Heutzutage denken wir immer sehr in Patterns, immer in Strukturen, immer 16, 4, 8, 32. Und wenn das alles mal aufgebrochen wird, und ist egal, ob es mal 17 sind, wenn es passt, dann sind es halt 17. Oder neun, also dass man, oder überhaupt eigentlich gar nicht, dass man das mal einfach laufen lässt. Und das finde ich eigentlich an so einer Arbeit sehr interessant, wenn es mehr eigentlich um Collagen, um Klangbilder, so würde ich es eigentlich. Es sind Bilder, musikalische Bilder, die getragen werden, die sich verändern im Laufe der Zeit. Man könnte fast morphen sagen, aber weiß nicht, ob man das jetzt so, ob ihr das vorverstellt, wo ich denke, einfach, die sich entwickeln, auch einfach, und ich, das ist, glaube ich, heutzutage sehr selten, dass ich Musik entwickeln darf. Ich habe immer das Gefühl, es ist immer diese, klar, man will es ja auch verkaufen, in Anführungszeichen, oder wie gesagt, wie du schon gerade gesagt hast, Michael Schrieff hat es nicht mehr nötig. Der macht das, wo er Interesse dran hat. Und ich finde es halt immer spannend, wenn diese ganzen starren Strukturen aufgelöst und man einfach mal machen darf.
Ja, absolut. Aber das bringt auch die Entwicklung. Also sonst bist du natürlich, also wie gesagt, diese funktionalen Sachen sind natürlich wichtig. Also ich habe das ja vorher gesagt, zu wissen, was man wo zu tun hat, ist schon auch sehr, sehr wichtig. Diese Strukturen aufzubrechen, das ermöglicht, glaube ich, sehr viel auch sich zu entwickeln. Wie gesagt, das mache ich auch mit Studierenden. Auch für die ist es manchmal auch erschreckend, weil gerade wenn du Leute unterrichtest, die sitzen schon auch oft drin und warten auf den Code. Jetzt gib uns doch endlich den Code, wie es funktioniert. Wie sollen wir es denn richtig machen? Und das gibt's natürlich nicht. Also da muss man sich auch selber kennenlernen und seinen Anteil mit abliefern. Und das ist so ein Ding, was da wahnsinnig hilft. Weil wenn du dich aus dem einmal löst, irgendwie was du sonst immer übst, dann kommst du unter Umständen ganz, ganz woanders hin. Und dann lernst du auch wahnsinnig viel über dich selber und über das, was du jetzt eigentlich kannst oder wie du tickst und so weiter und so weiter. Und dieses Entwickeln ist, halte ich für total wichtig, um da auch so ein eigenes Ding draus zu machen.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall.
Sonst bist du da auch lost, weil dann kopierst du nur irgendwas, dann wird's auch wieder uninteressant.
Lass uns mal eine andere Baustelle deines Lebens ansprechen oder deiner Karriere. Du hast auch für große Plattenfirmen wie Universal Music und Sony BMG gearbeitet. Was war denn dort dein Aufgabenfeld und welchen Herausforderungen des Musikbusiness bist du dort begegnet?
Es war also in der Österreich-Zeit, dass natürlich, wir haben zum Beispiel den Georg Danzer produziert, in dessen Band wir da auch waren, das waren Keyboarder und ich, und das war für die BMG zum Beispiel, oder Sängerinnen, zwei Sängerinnen für Universal und so weiter und so weiter. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Welt. Also mich jetzt als Top-Producer zu bezeichnen, wäre fatal und auch sicherlich übertrieben. Aber mich hat immer auch schon interessiert und sehr gereizt, auf der anderen Seite der Scheibe zu sitzen, weil du auch da wahnsinnig viel lernst. Also ich war oft bei Sessions dabei und habe zugehört. Dadurch, dass ich viel Zeit sowieso in Studios verbracht habe, bin ich auch oft lange geblieben und habe einfach zugehört. Was passiert da? Gerade wenn du mit tollen Producern zu tun hattest. Wie gehen die an Sachen ran? Was ist für die wichtig? Und natürlich hast du da noch diese Komponente, dass du natürlich für ein Budget verantwortlich bist und den Kopf hinhältst, und wenn alles toll läuft, sind immer alle wahnsinnig nett zu dir, und wenn es nicht so toll läuft, dann hört es auch irgendwann auf mit dem Nettsein. Auch das ist ein interessanter Lernprozess, der sehr, sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, ich habe mich immer schon für diese Sachen interessiert und programmiert und gemacht und getan, auch für Filmmusik-Sachen. Und so haben sich auch solche Zusammenarbeiten ergeben. Und dann kamen halt auch solche Companies. Also das heißt nicht, dass es dann leichter oder sonst irgendwas wird oder automatisch erfolgreicher, weil du musst natürlich auf eine andere Art und Weise auch abliefern. Also du musst alles rechtfertigen, was du da tust und so weiter. Und wenn du Budgets überziehst, dann wird es irgendwann eng. Auch das musst du rechtfertigen. Diese formalen Wege des Musikbusiness und Budgetierungen erstellen, wie bezahlst du Leute fair, was geht gerade noch, was geht nicht und so weiter, das ist schon nicht ganz ohne. Das war auch ein toller Lernprozess.
Und wie hat sich jetzt aus deiner Erfahrung heraus das Musikbusiness in all den Jahren geändert?
Puh. Ich glaube, das ist das. So eine Richtung wird's, kann man da jetzt gar nicht so festlegen, dass wo das Musikbusiness da jetzt auch hingeht. Ich glaube, dass es immer mit Technologie zusammenhängt, mit technologischen Entwicklungen. Das, was wir jetzt sehen seit 20, 25 Jahren, ist, dass die Digitalisierung total viel verändert hat. Also wie und wo wird Musik gehört? Wie ist es speicherbar? Der Zugriff auf Technologien, die früher teuer waren in einem Studio. Also ich kann mit dem Laptop jetzt wahnsinnig viel machen. Also die Einstiegsschwelle ist viel niedriger. Das heißt nicht, dass es immer alles besser ist. Also es ist wie kann man das ausdrücken? Eine Art von Popularisierung des Musikbetriebs. Ja, es ist nicht mehr, früher war es einfach ein riesiger Schritt, um in einem Studio gebucht zu sein, und das ist es heute nicht mehr. Das machst du heute zu Hause. Natürlich gibt es teure Produktionen, große Produktionen, die nach wie vor auch in großen Studios gemacht werden. Aber so dieser Mittelbau ist vielleicht oder fällt irgendwo weg. So habe ich das Gefühl. Aber das ist jetzt so aus meiner Sicht mit 35, guten 35 Jahren in diesem Betrieb. Und wenn du jetzt junge Studierende fragst, die das gar nicht mehr so mitbekommen haben, für die ist das jetzt normal. Wo das Ganze jetzt hingeht, ist eine gute Frage. Eigentlich wissen wir es nicht. Also wo wird Musik in Zukunft gehört? Wie wird es gehört? Wie wird es verlizenziert? Und ich sehe das ja auch an meiner Art und Weise, wie ich arbeite. Also diese Social-Media-Kanäle haben es mir eröffnet, mit Leuten weltweit zu arbeiten. Also aus Deutschland rauszukommen. Und das finde ich ja total spannend, weil auch das war früher total schwierig. Also du warst früher nicht gleich auf einer Welttournee, wenn du in einem deutschen Act gespielt hast, was aber in London ganz anders ist. Ja, wenn du in London spielst in einer Band, dann war die in den allermeisten Fällen auch international unterwegs. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, weil die ganze Welt wird zur Konkurrenz auf eine Art und Weise. Die ganze Welt inspiriert und die ganze Welt ist auch gleichzeitig die Konkurrenz. Also ich glaube so, dass eine Spezialisierung auf jeden Fall gut ist. Die super Allround, super Leute, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das noch das Wichtige ist oder dass man wie früher auf den Klick spielen konnte oder sonst was. Ich glaube schon, dass es Fähigkeiten gibt, die du immer noch haben musst. Und je besser du dich auskennst und spielst, hilft immer. Aber dass so gewisse Schwerpunkte so ein richtiges Gewicht immer noch haben, das, glaube ich, hat sich total verändert. Und und auch die, wo Musik gemacht wird, wo sind die großen Zentren, wo Musik gemacht wird. Ja, LA ist nicht mehr das große Ding, das es vor 30 Jahren war, 40 Jahren. Es ist jetzt vielleicht noch Nashville. Ich arbeite mit Leuten in Mumbai, da geht's rund. Es ist unfassbar, was da alles gemacht wird, was da produziert wird, was es da für unglaubliche Leute gibt. Also das verändert sich so alles. Und welche Szenerien es gibt, was weiß ich, in so Leute, die Argentinien, alles, was so in Südamerika ist, was es da für Musik gibt. Oder als ich im Iran war und Workshops gemacht habe, wissen die meisten nicht, dass es da eine riesen Musikszene gibt. Und auch tolle Sachen. Und da gibt es wahnsinns Trommler und Trommlerinnen. Und mehr Trommlerinnen als bei uns im Übrigen. Und das ist natürlich total spannend. Also es ist so, die heavy Globalisierung hat eigentlich stattgefunden. Und jetzt kommen die nächsten Schritte. Und wir müssen lernen, damit umzugehen und auch Weichen zu stellen und auch Strukturen zu schaffen, dass die Musik da nicht untergeht komplett, ganz klar. Das betrifft ja auch nicht jeden jetzt total. Verstehst du? Also das ist, man muss es ja nicht so machen. Aber ich finde es gerade sehr, sehr spannend, wie gearbeitet wird, was möglich ist, aber auch was das für Gefahren birgt. Also wenn du eine Netflix-Filmmusik spielst für einen indischen Komponisten, ist das auch rechtmäßig ein ganz anderes Ding als hier.
Ja.
Also wir müssen auch Strukturen schaffen, dass solche Sachen gut funktionieren. Also das ist ja bei vielen auch Verwertungsgesellschaften und sonst wo. Ich weiß nicht, wie weit da der Progress ist, sich damit zu beschäftigen, wie wir damit in Zukunft umgehen.
Ja, ich glaube, das ist eh die große Unbekannte noch, die auch viele Plattenfirmen nach meiner Meinung selber nicht auf dem Schirm haben und immer noch am Rumeiern sind ja mit allen möglichen Sachen.
Ja, ja. Aber das wird ja auch das Berufsbild verändern. Ich glaube, das wird auch das Unterrichten verändern. Und da wissen wir noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, da müssen wir mit offenen Ohren und Augen durchgehen. Klar. Und das ist ja das Spannende auch. Also ich meine, wie gesagt, jetzt mache ich es ja doch schon eine ganze Zeit lang. Also, dass man sich immer wieder dazwischen mal so ein bisschen neu erfindet oder die Perspektive wechselt. Auf solche Sachen stehe ich total.
Jetzt haben wir schon öfters auch von dir gehört, dass du ja Studierende hast. Das heißt, du bist ja seit, glaube ich, ungefähr 17 Jahren Dozent an der Anton Bruckner Privatuniversität. Was macht für dich den Reiz des Unterrichtens aus?
Also erstens habe ich nie studiert. Ich bin Autodidakt im Wesentlichen. Also ich hatte immer wieder Unterricht bei tollen Leuten, aber ich habe jetzt nie im eigentlichen Sinn studiert. Das gab es ja auch nicht, das, was ich mache. Und ich habe Workshops gemacht und gehalten und diese ganzen Sachen. Und ich fand es irgendwann wichtig, dass dieses Instrument auch irgendwo etabliert wird. Also dass es eine Wertschätzung auch in diesem ganzen Curriculum bekommt, dass es eigentlich längst verdient hat. Weil das ist immer so ein bisschen, das wurde irgendwie von irgendwelchen Leuten so mitgemacht und so, ja, du musst halt ein bisschen Tumbao spielen, ein bisschen das und dann geht es schon. Und dass das natürlich in Wirklichkeit ein viel komplexeres Ding ist und eigentlich einen Riesenfass aufmacht, was du ja auch als Einzelperson gar nicht alles alleine abhandeln kannst. Das musste für mich irgendwo passieren und diese Tür ging irgendwo auf und es fing mit 3 Stunden da irgendwo an und dann gab es ein Hearing, dass es ein Hauptfach wird. Und das ist nach wie vor das einzige Hauptfach in ganz Österreich an einem Jazz-Institut. Und mir war das total wichtig, dass das überhaupt passiert. Also das, was auch der José Cortijo in Mannheim gemacht hat, wir waren so die diese Generation, dass wir das auch in diesen Betrieb reinbringen. Was nicht selbstverständlich ist, bis heute nicht. Also das ist ja fatal eigentlich. Also da hat sich vieles bewegt und das sind natürlich auch, wir halten das auch sehr klein im Sinne von, da kommen jetzt nicht jedes Jahr 10 Perkussionistinnen raus. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber mir war es wichtig, dass es institutionalisiert wird. Gerade, dass ich das Wort jetzt rausbringe, um die Uhrzeit institutionalisiert. Und den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, sich auch darauf zu spezialisieren. Und das hat auch funktioniert. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Das hat richtig gut funktioniert.
Und wie viele Studierende hast du dort, um eine Zahl zu nennen?
Also ich mache dort natürlich das Hauptfach und die Schwerpunktstudierenden und das sind so 9 zurzeit, glaube ich, inklusive 2 Masterstudierenden und dann auch natürlich Nebenfächer und mache auch jetzt das Rhythmustraining für die Klassiker, was ich sehr, sehr spannend finde, solche Dinge. Dann haben wir auch einen Producing-Schwerpunkt, in dem ich da so ein bisschen mitmische und meinen Senf dazugebe. Aber wie gesagt, auch im Hauptfachunterricht mit einer DAW arbeiten. Und das ist von vornherein, geht es mit. Und wie gesagt, also ich glaube, ich habe eine Quote von einiges jenseits von 90% der Alumni und jetzt auch demnächst Alumnae, die alle arbeiten in dem Job. Und das finde ich großartig.
Ja, das ist.
Und damit nicht genug. Du hast ja anscheinend nicht genug zu tun oder auch, das haben wir schon öfters in diesem Podcast gehabt. Bei manchen gibt es anscheinend mehr Stunden am Tag, so auch bei dir. Denn du hast ja auch noch was anderes quasi, wie soll ich das positiv ausdrücken, angelacht. Denn du bist der erste Vorsitzende des Vereins Percussion Kreativ, der sich um die Belange dem deutschsprachigen Raum um alle bemüht, die auf etwas draufschlagen. Das heißt, da sind Klassiker dabei, da sind Rock-Pop-Jazzer dabei, da sind natürlich die Percussionistinnen und Percussionisten dabei. Das bist du jetzt seit 2021, dieser erste Vorsitzende. Und was war denn, wie gesagt, du hast ja schon so viel zu tun. Was war jetzt deine Motivation, da zu sagen, ich muss mich da, und das ist das Allerwichtigste, ehrenamtlich, ist ja keine bezahlte Stelle, sondern ich muss dich dort ehrenamtlich engagieren, und mach das eben einfach jetzt mal.
Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte war, dass ich die Idee super finde. Also die Idee, dass es eine Community gibt, die all diese verschiedenen Ausformungen von Schlagwerk, Schlagzeug verbindet. Also dass es da einen Austausch gibt, weil das auch letztlich nicht ganz so selbstverständlich ist, weil die Berufsfelder anders sind, weil man sonst unter Umständen gar nicht so viele Berührungspunkte hat. Diesen Austausch finde ich total wichtig. Und es ist ja zum Beispiel auch die Zusammensetzung des Beirats jetzt oder so. Das finde ich total spannend, wie da der Austausch passiert, dass es da eine tolle Kommunikation gibt. Der zweite Punkt, irgendwie habe ich mir wohl gedacht, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, irgendwas zurückzugeben. Und ich glaube, dass es immer wichtig ist, auf allen Ebenen, dass man sich, es muss ja nicht permanent sein, aber dass man sich engagiert. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass alles immer selbstverständlich ist, so wie es da, wie der Status quo ist. Also ich halte es für wichtig, hier und da einen Input zu geben und nicht immer nur drauf zu schauen, wie viel kriege ich jetzt dafür. Das war immer auch in meinem Beruf als Musiker total wichtig. Also ich habe auch Alben umsonst gespielt, manche sogar vergeblich, aber ich fand's immer toll, Sachen möglich zu machen. Und im besten Fall bekommst du auch was total zurück. Und vielleicht bin ich da nach wie vor blauäugig, aber ich glaube, das ist ein guter Zugang auch in dem Bereich, in dem wir arbeiten, um Dinge zu ermöglichen und auch Strukturen zu sichern und neue Strukturen zu schaffen. Weil wir haben das ja auch in der Szene gesehen, was passiert, wenn Strukturen einfach wegbrechen, wenn es zum Beispiel keine Fachzeitschriften mehr gibt. Das ist für mich ein ganz, ganz klares Beispiel dafür, dass eigentlich auch die Szene da nicht wirklich drauf aufgepasst hat, weil man davon ausgegangen ist, das funktioniert schon. Das ist immer da gewesen, das wird es jetzt auch immer noch weitergeben. Also jetzt abgesehen von technischen Entwicklungen, gibt es aber andere Entwicklungen auch und die muss man einfach berücksichtigen und dann muss man drauf aufpassen und solche Strukturen auch ein bisschen pflegen und sich drum kümmern und nicht plötzlich aufwachen und huch, das ist nicht mehr da, wie ist das denn jetzt passiert? Und da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen gefragt und deswegen ist es, glaube ich, immer auch wichtig, sowas so im Augenwinkel zu haben und sich darum zu kümmern. Auf welche Art und Weise auch immer.
Du wohnst jetzt wieder in Deutschland, aber du hast in vielen anderen Ländern ja auch schon gelebt.
Ja, so viele waren es jetzt nicht.
Aber du hast viele Länder besucht, sagen wir es mal so.
Ja, das auf jeden Fall.
Weltweit Kliniks und Workshops gegeben. Wenn du dir ein Land aussuchen müsstest, in welches Land würdest du auswandern wollen?
Auswandern? Also ich muss jetzt gestehen, vielleicht ist es jetzt schon eine Altersfrage, dass es mir jetzt hier am Ammersee wahnsinnig gut gefällt. Das gestehe ich jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt keinen Drang mehr auszuwandern, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Was ich schon immer, also wo ich so ein bisschen Heimwehgefühle bekomme, ist, wenn ich an einige afrikanische Länder denke. Wohl wissend, dass die Situation auch nicht immer ganz einfach dort ist. Aber das hat mich immer tief beeindruckt aus vielen Perspektiven. Dort zu spielen, dort zu arbeiten, dort Leute kennenzulernen und das mitzubekommen. Das hat mich immer tief berührt. Also insofern habe ich da schon so ein Draht zum afrikanischen Kontinent vielleicht. Aber grundsätzlich bin ich jetzt eigentlich, da ich auch in Bayern sozialisiert wurde, bin ich jetzt gerade momentan, ehrlich gesagt, ziemlich happy hier.
Das ist auch gut so.
Sehr gut. Also, ihr habt gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Stefan ist ein sehr umtriebiger Zeitgenosse. Checkt wirklich, was ich eben schon sagte, unbedingt mal seinen Instagram-Account aus. Da seht ihr ganz, ganz tolle Performances, kurze Snippets von dem, was der Stefan macht. Dann kriegt ihr auch mal ein Gespür dafür, über was wir hier auch gerade gesprochen haben. Und der Stefan ist auch kein unnahbarer, wir haben ja gerade auch gehört, erster Vorsitzender von Percussion Kreativ. Auf den diversen Veranstaltungen kann man auch gerne den Stefan persönlich mal anquatschen. Ich glaube nicht, dass er einen wegstoßen wird. Bringt noch ein Bier mit oder einen guten Wein, dann ist er auf jeden Fall noch etwas positiver gestimmt. Lieber Stefan, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja wirklich auch sehr, sehr busy. Also vielen lieben Dank dafür. Alle Links außer dem Instagram-Account zum Stefan natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast.
Danke für die Einladung und das wollte ich auch noch sagen, ihr macht das wahnsinnig toll und ich finde es das super, dass ihr das durchzieht. Groß Chapeau und weitermachen.
Geil. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr dir die Zeit genommen hast. Tschüss.
Sehr gerne, war mir eine Freude. Ciao, ciao.
Tschüss.
Timo, im heutigen Gearcheck hast du ja ein ganz, ganz tolles Schlagzeug unter die Lupe genommen, welches ich in der alten Version besitze und der, umso mehr gespannt bin ich darauf, was hat sich bei der Masters Maple Series vom Pearl getan und du hast das Set unter die Lupe genommen, hast es in verschiedenen Stimmungen, glaube ich, aufgenommen und da bin ich doch jetzt sehr gespannt und vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen darüber.
Heute werfen wir einen genauen Blick auf das Pearl Masters Maple Drum Set, das neueste Mitglied der beliebten Masters-Serie des japanischen Trommelbauers Pearl. Diese Serie liegt von der Einordnung her zwischen dem Pearl Masters Pure und dem darüber liegenden Pearl Masters Maple Gum. Es handelt sich also hierbei um ein absolutes High-End-Drum-Kit. Die Masters Maple Sets vereinen hierbei mittlerweile 3 Jahrzehnte Pearl-Traditionen mit innovativen Technologien und modernen Features. Von der optimierten 6-lagigen Ahorn-Konstruktion, die für warme, fokussierte Töne steht, bis hin zur neuartigen R2 AirTom Suspension, die maximale Resonanz und Klangreinheit verspricht. Dieses Drumset kommt mit einigen Neuerungen um die Ecke. Ich habe hier für den Gearcheck folgende Komponenten stehen. Eine 22x16 Zoll Bassdrum ohne Drumrosette, ein 10x7 Zoll TomTom, ein 12x8 Zoll TomTom und ein 14x14 Zoll Floortom und eine passende 14x5 Zoll Snare Drum. Das Finish dieses Kits nennt sich Cobalt Blue Fade Metallic und gehört zu den Custom Tier Finishes. Pearl hat sich für die Konstruktion ihrer Kessel des neuen Masters Maple für eine 6-lagige Kesselbauweise aus nordamerikanischem Ahorn entschieden. Diese Bauweise bietet traditionell gesehen eine ausgewogene Klangcharakteristik mit satten Tiefen, kraftvollen Mitten und einem brillanten Hochtonbereich. Dank der 45 Grad Bearing Edges, also der scharfen Kesselkanten, wird der Kontakt zwischen Fell und Kessel minimiert, was zu einem präzisen und fokussierten Klang beiträgt. Die Snare Drum verfügt über einen 22-spiraligen Teppich aus rostfreiem Stahl. Ein weiteres Novum ist das R2 AirTom Suspension System. Diese neu entwickelte Tom-Halterung sorgt für eine vollständige schwebende Aufhängung der Toms. Dadurch soll der Klang der Toms unverfälscht und vollkommen resonant bleiben, egal in welchem Winkel sie montiert werden. Pearl hat sich bei der Hardware-Ausstattung noch einige Gedanken mehr gemacht. Die Masters Cast Spannreifen verleihen den Toms zusätzliches Gewicht und steigern damit die Klangfülle und steigern zusätzlich das Volumen. Die CL Bridge Lugs reduzieren den Kontakt mit dem Kessel und sorgen so für eine bessere Schwingungsfreiheit und präzisere Stimmung. Die neu gestalteten Bassdrum-Füße und die Stammtrombeine erhöhen jeweils die Stabilität und die Resonanz der Trommeln. Pearl bietet für das Masters Maple zudem eine große Auswahl an Finishes an, vom transparenten Hochglanz bis zu exklusiven Custom-Finishes. Jetzt wollen wir aber endlich hören, wie sich das Pearl Masters Maple anhört und in der Praxis schlägt. Aufgezogen sind neue aufgeraute Remo Ambassador-Fälle. Die Trommeln haben keinerlei Dämpfung. Ich werde drei unterschiedliche Stimmungen anbieten, von hoch zu mittel zu tief, mit jeweils einem mittleren Ausklingverhalten. Das Resonanzfell ist bei allen Stimmungen höher gestimmt als das Schlagfell. Dabei werde ich die Toms und die Snare-Tom jeweils einzeln anschlagen, als auch im Kontext. Ihr hört alle folgenden Soundbeispiele einmal nur mit einem Biodynamic Overhead-Mikrofon, welches etwa 1 Meter über meiner Snare-Drum befindet. Wenn ich das ganze Set spiele, kommt noch zur Stütze ein Bassdrum-Mikrofon, ein Snare-Drum-Mikrofon und an den Toms die Closed Mics hinzu und eben ein zweites Overhead. Der Mikrofonaufbau ohne die Closed Mics entspricht in etwa der sogenannten Clint-Jones-Methode. Es gibt aber keine Nachbearbeitung. Ihr hört die Drums so, wie sie hier in meinem kleinen 4x4x3 Meter Raum klingen. Kein Equalizing oder andere Effekte. Ich spiele das Set mit Rohema-Sticks aus Weißbuche mit einem runden Tipp. So viel zu den Testbedingungen. Hören wir uns nun zunächst die hohe Stimmung des Pearl Masters Maple an. Ganz allgemein gesprochen bietet das Pearl Masters Maple eine angenehme Kombination aus Tradition und Innovation. Die klangliche Vielfalt und die hochwertige Verarbeitung, die man von Pearl natürlich so auch gewohnt ist, machen es zu einer guten Wahl für Drummer, die in vielen Musikstilen und damit vielen unterschiedlichen Stimmungen zu Hause sind. Aufgrund der hervorragenden Resonanz der Trommeln sollte dieser Schlagzeuger, die Schlagzeugerin, auch auf viel Ton stehen. An der Stelle sei mir aber erlaubt zu sagen, dass man mit einer Dämpfung der Trommel natürlich das Ausklingverhalten beeinflussen kann, also kürzer oder, wie wir dazu sagen, trockener machen kann. Aber, und ganz wichtig, man bekommt im Nachgang nicht mehr Ton oder beziehungsweise Resonanz in eine Trommel hinein. Da ist es mir wichtig, dass eine Trommel von sich aus schon sehr viel Ton, also Resonanz, mitbringt. Mit einem Preis von etwa 4.300 Euro für die vorgestellte Konfiguration, wohlgemerkt ohne die Snare Drum, positioniert sich das Pearl Masters Maple im oberen Segment des Marktes. Dieser Preis ist jedoch angesichts der angebotenen Qualität und der Innovationen und der klanglichen Vielfalt gerechtfertigt. Für Drummer, die nach einem High-End-Set suchen, das sowohl optisch als auch selbstverständlich akustisch überzeugt, ist das Pearl Masters Maple ein Set, welches man ernsthaft in seine engere Wahl mit einbeziehen sollte. Checkt es bei dem Händler eures Vertrauens mal aus. Auch in der letzten Episode des Schlagabtauschs hatten wir ja schon ordentlich über Gear geschnackt. Da ging es ja um Hi-Hats. Und wir haben tatsächlich mal wieder ein paar E-Mails und Kommentare von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen. Wenn ihr mitmachen wollt, immer gerne schreiben an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und ich verlese jetzt mal, was uns so erreicht hat. Der Dirk wird über einiges auch sehr verblüfft sein, mag ich an der Stelle mal behaupten, weil der Dirk weiß im Vorfeld nie, wie das Hörerfeedback von euch aussieht. Deswegen entgleisen auch manchmal so die Gesichtszüge. Das ist sehr schön anzusehen.
Oh, oh. Oh, oh.
Wir beginnen mit einem Kommentar aus dem Trammerforum. Und zwar kommt das von Mom Jovi. Mom Jovi schreibt uns: Super Folge und danke, dass ihr den Hörerwunsch erhört habt. Wie eigentlich immer, früher oder später. Glaube fast, der Wunsch kam mal von mir. Anmerkung der Redaktion, yes. Weiter geht's. Ich denke, man könnte hier auch noch einen zweiten Teil machen, bei dem man mehr auf die Spielweise eingeht und warum man für Metal eine andere Hi-Hat braucht als für Jazz. Geschlossen, offen, gecrashed, Hi-Hat-Bugs. Ich finde, Steve Jordan hat eine interessante Spielweise und dazu auch eine exotische Kombination aus zwei gleich dicken Becken in 17 Zoll. Also, die inhaltliche Menge zum Thema fand ich dieses Mal echt super. Aber die Chefkoch-Empfehlung hätte eigentlich folgende sein müssen. Und an der Stelle empfiehlt er die Tama QHC7 Quickset Hi-Hat Clutch mit Schnellspannsystem zum einfachen und schnellen Wechseln des Hi-Hat-Tops, welcher ein ungewolltes Lösen des Beckens verhindert. Auch ein super Tipp.
Jo.
Vielen Dank dafür. Ich habe auch schon mal eine ähnliche Hi-Hat-Clutch empfohlen, nur von Pearl. Die von Tama kostet geschmeidige 32 Euro. Und für die, die nicht wissen, wer Steve Jordan ist: Steve Jordan ist aktuell der neue Trommler, weil Charlie Watts leider von uns gegangen ist, der Rolling Stones. Also der ist in große Fußstapfen getreten, war aber vorher auch schon, natürlich schon kein Unbekannter. Steve Jordan, keine Ahnung, seid auch gefühlt immer schon im Musikbusiness und hat mit allen Größen getrommelt, die da so rum.
Ja, und besonders Steve Jordan ist natürlich einfach auch bekannt geworden durch die Blues Brothers Filme. Die hat er damals als recht junger Bub getrommelt. Das wissen viele nicht.
Und was für ein Groove-Trommel, der Typ.
Unfassbar, unfassbar.
Also auch der Snare-Sound, den müsst ihr euch mal reinpfeifen, von Steve Jordan. Das ist, ich glaube, es gibt's kein zweites Mal.
Jo.
Sehr geil. Also vielen Dank, lieber Mom Jovi, für deinen Kommentar an dieser Stelle. Dann verlese ich etwas von jemandem, den der Dirk sehr gut kennt. Und wir schauen mal, wie der Dirk jetzt reagiert. Es wird sehr lustig werden.
Oh.
Der Chris schreibt uns: Hallo Timo, hallo Dirk. Timo hat sich beim Größenvergleich der Hi-Hat-Becken leider vertan. Ich muss einfach mal klug scheißen. Grüße an Dirk. Das kannst du mir dann beim nächsten Unterricht zurückzahlen. Kurze Anmerkung dazu. Ich habe im letzten Podcast, wo es um die Hi-Hats ging, gesagt, Hi-Hats sind nicht günstig, weil sie ja aus zwei Becken bestehen. Und deswegen, wenn man zwei 14-Zoll-Becken hat, die so groß sind wie quasi ein 28-Zoll-Becken. So, das nochmal als zur Vorgeschichte. So, jetzt der Chris schreibt jetzt weiter. aus dem Podcast zitiert er, 2 14-Zoll Becken entsprechen einem 28-Zoll Becken. So, Zitat Ende. Chris führt das weiter aus. Die Kreisfläche berechnet sich nach der Formel. A ist gleich Pi mal R zum Quadrat, beziehungsweise A ist gleich Pi mal, Klammer auf, D geteilt durch 2, Klammer zu, zum Quadrat. Daraus ergibt sich, dass bei einer Verdopplung des Durchmessers sich die Fläche vervierfacht. A, angenommen, ist 14 Zoll, ist also gleich 7 zum Quadrat mal Pi ist gleich 49 mal Pi, sind gleich 154 Zoll zum Quadrat. A, angenommen, 28 Zoll ist gleich 14 zum Quadrat mal Pi, ist gleich 160 mal Pi, entspricht also 616 Zoll zum Quadrat. Also die vierfache Größe. Die Fläche von 2 14 Zoll Becken sind 308 Zoll zum Quadrat. Daraus kann man dann einen Durchmesser bestimmen. R ist gleich die Wurzel, Klammer auf, A geteilt durch Pi, Klammer zu, gleich Wurzel, Klammer auf, 308 geteilt durch Pi, Klammer zu, gleich 9,9 Inch. Der Durchmesser dieses Beckens wären großzügig gerundet 20 Zoll. Ich weiß, schreibt der Chris weiter, auf dem Schulhof hätte man mich jetzt in der Pause verkloppt. Ihr dürft mich gerne im nächsten Podcast beschimpfen. Nein, das werden wir natürlich nicht tun. Grüße aus Hannover, Chris.
Boah, wie geil. Wie geil.
So, das war die Mathematikstunde, nachdem wir letztes Mal die Geschichtsstunde hatten. Das heißt, ihr lernt hier wirklich was dazu. Das fragen wir natürlich im nächsten Podcast ab. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Wenn nicht, hört euch das gerne nochmal an. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen für die, die das nicht ganz mitverfolgen konnten. Die Fläche eines 28-Zoll-Beckens ist also deutlich größer als die Fläche von zwei 14-Zoll-Becken. Tatsächlich hat ein 28-Zoll-Becken die vierfache Fläche eines 14-Zoll-Beckens, da die Fläche mit dem Quadrat des Radius skaliert. So, haben wir alle was dazugelernt, würde ich sagen.
Chris, Chapeau. Ja, du wärst auf dem Schulhof verkloppt worden. Nein, mega, astrein. Ja, Chapeau, da hört einer hin. Sehr geil.
So, und apropos hinhören. Geil. Wir hatten ja jetzt das letzte Mal die Geschichtsstunde. Jetzt hatten wir gerade eine Mathematikstunde. Jetzt kommen wir zu einer Englischstunde.
Okay.
Denn der Thomas schreibt uns in unserer Facebook-Gruppe, die dort heißt Schlagabtausch-Podcast. Der Thomas schreibt also, ich frage mich die ganze Episode lang, ob es To Go oder nicht doch Go To Hyatt heißen sollte.
Oh, kann sein, ja.
Und natürlich hat der Thomas recht, denn die Bedeutung To Go bezieht sich auf etwas, das zum Mitnehmen bestimmt ist. Es wird häufig in Bezug auf Essen und Getränke verwendet.
Aber ich würde gerne
Beispiel, I would like a coffee to go.
Richtig.
Übersetzt, ich hätte gerne einen Kaffee zum Mitnehmen. Go To bedeutet etwas, dass man bevorzugt oder zuverlässig ist, besonders in bestimmten Situationen oder für bestimmte Zwecke. Es wird oft als Adjektiv verwendet. Beispiel, she is my go-to person for advice. Übersetzt, sie ist meine bevorzugte Person für Ratschläge. Zusammengefasst, to go wird verwendet, um anzugeben, dass etwas zum Mitnehmen gedacht ist. Go to wird verwendet, um eine bevorzugte oder zuverlässige Option zu beschreiben.
Wahnsinn. Ja. Boah, lieber Thomas, du hast völlig recht. Aber ganz ehrlich, wenn ich in einen Musikladen auch heute noch immer hereingehe, würde ich ganz sehr gerne sagen, zu fast 90% der Becken, die ich sehe, oder Schlagzeug oder Snare-Drums.
Alles.
Alles to go, bitte.
Alles to go einpacken.
Alles einpacken.
Ich habe auch meine Papiertüte selbst dabei.
Genau. Geil.
Ja.
Aber danke, du hast völlig recht und es stimmt natürlich. Absolut. Ja.
Also auch da an der Stelle wieder uns auf die Finger kloppen oder auf die Zunge, besser gesagt. Es heißt Go To und nicht To Go, obwohl ich auch die To-Go-Variante definitiv bevorzugen würde. Aber egal, wir haben ja nichts zu sagen hier in unserem Podcast.
Ja.
So, und dann geht's noch weiter.
Oh oh.
In der Facebook-Gruppe schreibt der Moritz noch, dann um das Ganze abzuschließen. Moritz schreibt, wie wär's denn, wenn wir hier als Hörerinnen und Hörer mal unsere Go-To-Hi-Hats nennen? Und er fängt dann an. Derzeit sind das für ihn die 15 Zoll 2002 Big Beat von Peiste. Groß genug, schreibt er, um weich zu sein und B8 Bronze genug, um crisp zu sein. Hab auch die 16er-Variante, aber die 15er liegt mir mehr. Das heißt, ihr seid aufgerufen, eure Go-To-Hi-Hats zu nennen. Gerne in der Facebook-Gruppe, die da heißt Schlagabtausch-Podcast, also Schlagabtausch-Podcast. oder ihr schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com oder ihr beteiligt euch in der Instagram-Gruppe oder, was ich auch sehr, sehr cool fände, ihr schreibt unter unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr die Folgen ja auch nicht als Video, aber als Audio abgelegt. Das heißt, ihr müsst die entsprechende Folge suchen. Das ist also die Folge, ich will ja nichts Falsches sagen, aber es ist die Folge 93. Die sucht ihr euch mit den Hi-Hats und dann schreibt ihr einfach mal unter diese Folge, welche Hi-Hats ihr bevorzugt. Also welche ist eure Go-To-Hi-Hat und was wäre gerne eure To-Go-Hi-Hat? Also können wir es mal auch mal beschreiben. Das ist nämlich immer cool für uns jetzt. Jetzt kommt wieder was Eigenwerbemäßiges. Je mehr Kommentare unter einem Video sind, desto besser performt das bei YouTube. Das heißt, da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Aber erstmal danke an euch alle fürs Schreiben, fürs Belehren. Na, wir lernen ja auch dazu.
Ja,
ganz, ganz mega großen Dank an euch. Wir nehmen das auch nie persönlich, sondern ihr seht, wir nehmen das auch mit Humor.
Absolut. Danke
dafür. Und ich finde es auch sehr, sehr witzig, vor allem diese sehr, sehr ausführliche Mathematikstunde vom Chris.
Ja, mega, ja. Mega, mega.
Chapeau, mega geil.
Vielen,
wenn
vielen
ihr
Dank.
Habt, wenn ihr also was habt, Feedback, sonstiges Anliegen, Berichtigungen, Korrekturen, Belehrungen, schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wir freuen uns über jedes einzelne Detail von euch. Nachdem wir jetzt so belehrt wurden, kommen wir zu den Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Ich beginne einfach mal wieder, weil der Dirk sucht noch anscheinend. Da Urlaubszeit ist, empfehle ich etwas Praktisches fürs Auto, und zwar eine Handyhalterung. Ich möchte kurz davor vorweg schicken, natürlich, viele Autos haben heute ein eingebautes Navi und so weiter und so fort. Ich auch, aber das ist ja irgendwann nicht mehr so richtig aktuell. Und deswegen fahre ich mittlerweile meistens mit dem Handy-internen Navigationssystem. Und das Witzige bei mir ist auch, ich habe nicht alle Länder bei mir drin, sondern ich habe ganz viele vom Ostblock. Und alles westlich von Deutschland ist schon nicht mehr drin. Das heißt, ich habe nicht Frankreich, ich habe nicht Belgien, nicht die Niederlande, Österreich nicht, Spanien nicht. Also irgendwie, das fehlt alles bei mir, weil es ein Reimport war, den ich damals gekauft habe. Und der halt aus, ich glaube, original aus Ungarn gekommen ist. Deswegen hat er die ganzen Ost. Also ich könnte quasi bis in die Mongolei durchfahren ohne Probleme, aber bis nach Italien runter schaffe ich es nicht. Deswegen fahre ich sowieso immer in die Richtung mit dem Handy-Navi. Und ich habe dann eine Halterung gesucht, und es gibt Halterungen, die klemmt man in den Lüftungsschacht. Und da habe ich eine gefunden, die ist echt, ich habe die jetzt schon ein paar Mal benutzt, logischerweise ist fest installiert. Die nennt sich Miracase Handyhalterung fürs Auto, wird am Lüftungshalter montiert, kompatibel mit allen 4 bis 7 Zoll Smartphones, passt angeblich auf 99% aller Luftschlitze. Bei mir hat's gepasst. Ich fahre einen Skoda, das heißt, wenn ich einen Skoda habe, dann passt es definitiv auch in allen VWs und in allen Seats, das heißt schon mal soweit safe. Hat ein 360-Grad-Kugelgelenk, auch sehr cool, wenn man es mal drehen muss. Einstellbare Fußstütze und auch sehr praktisch ein One-Key-Release, das heißt, ich setze das da rein, drücke das dann an der Seite zu, damit das Handy hält, und dann drücke ich nur einen Knopf und dann geht das von alleine auf. Fällt aber auch nicht runter, weil es auf dieser Fußstütze steht. Also ich finde es mega praktisch. Auch die Amazon-Bewertung, können Sie sehen lassen, hat eine Amazon-Bewertung von 4,7 von 5 Sternen, was sehr, sehr gut ist. Und das bei knapp 2.800 Bewertungen insgesamt. Also das Ding performt sehr, sehr ordentlich. Und der Preis ist auch noch okay, kostet aktuell 15,99 €. Das heißt, wenn ihr da was braucht, lässt sich auch echt easy befestigen, dauert keine Minute. Mega Teil, ich bin damit sehr zufrieden.
Cool. Ja, check ich mal. Coolomat. Ich habe was ganz anderes.
Dachte ich mir.
Ja. Ich habe diesmal, und zwar bei mir ist das so, ich bin gerne einer, der nachts Mückenstiche aufkratzt. Also ist jetzt ziemlich eklig, es tut mir leid.
Die Frage ist nur, warum nur nachts?
Ja, das weiß ich ja. Wahrscheinlich, weil ich da penne und nicht weiß, ja, weiß ich nicht, oder ich mich langweile, keine Ahnung.
Schlafwandelst du?
Nee, eigentlich nicht. Aber, oder überhaupt, also das ist auch so ein Ding, und zwar habe ich so eine Zinksalbe entdeckt. Hier, da, guck mal, ich halte sie bei dir mal ins Bild, so eine Zinksalbe.
Ja, ich bestätige, es steht Zinksalbe drauf.
Da ist tatsächlich Zink und Lebertan drin. Und was ich ganz cool finde, die kann man auch, ja, eigentlich ist das wirklich so eine Heilsalbe und die performt bei mir super. Das heißt, wenn ich wirklich mal so Stellen habe oder auch überhaupt irgendwie, wenn ich mal in den Garten muss oder Sträucher schneide oder auch beim Schlagzeug auf- und abbau, passiert ja doch manchmal auch, dass man sich da mal so ein Scratch zuzieht, die hilft super. Das ist meine Empfehlung diesmal der Woche. Zinksalbe ist, diese Firma kennt man, aber die gibt's von anderen Firmen auch und die ist so meine Empfehlung der Woche, weil echt auch bei so kleinen Scratches und so ist die einfach super.
Also quasi eine Wundheilsalbe.
Ja, heißt aber die, weil die habe ich nämlich auch und ich bin dann irgendwann gerade, Zink ist für meinen Körper, gibt's, jeder Körper reagiert ja anders, weiß man ja auch. Und die Zinksalbe performt bei mir tatsächlich besser, obwohl Wundheilsalbe ist ja auch Zink drin, aber diese Zinksalbe ist bei mir irgendwie, die habe ich entdeckt und gerade bei Scratches irgendwie ist die super.
Super. Also ich glaube, du hast eine ordentliche Hausapotheke und empfiehlst du öfters mal solche kleinen.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist
Gimmicks?
Eigentlich habe ich nur das, was ich empfehle, tatsächlich. Also von daher, so viel ist das gar nicht. Also wie gesagt, ja, ist wirklich cool, weil ich bin echt so einer, ihr kennt das vielleicht auch, oder beim Sohnemann, wenn der sich mal kratzt halt oder irgendwas oder irgendwo eine Wunde, so eine Schürfwunde, da ist die Zinksalbe echt mega für.
Super. Ihr findet natürlich wie üblich die Links zu unseren Chefkoch-Empfehlungen in unseren Shownotes. Und ganz wichtig ist auch immer zu sagen, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir die Sachen hier nennen, sondern es sind wirklich unsere persönlichen Dinge, die uns so als, ja, wie soll ich sagen, die uns so durch den Alltag teilweise helfen und so. Ihr kennt uns ja mittlerweile. Aber wir werden nicht gesponsert, dafür bezahlt oder sonst irgendwas. Das heißt, alles hier ganz, ganz freiwillig von uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, die 94. Episode geht jetzt auch so langsam zu Ende. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer genießen, dass ihr auch ein paar freie Tage hattet, im Idealfall vielleicht sogar Urlaub hattet und einfach eine schöne Zeit verlebt. Wenn ihr etwas habt, ich habe es schon öfters erwähnt, schreibt uns gerne an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und da es so schön sommerlich ist und ich in Urlaubslaune bin, mache ich heute auch gar nicht mehr so eine lange Abmoderation. Bleibt uns gewogen. Jetzt bin ich gespannt, was der Dirk nämlich auch wieder sagt. Und gebe das Schlusswort ab an den Dirk, der jetzt schon eine kleine Denkwolke über seinem Kopf hat. Und aus den Ohren kommt aber Dampf, weil er jetzt ein bisschen sauer auf mich ist, weil er nicht mehr weiß, was er sagen soll.
Ja, stimmt. Boah, jetzt hast du mir voll meine Sätze geklaut. Ja, ihr Lieben da draußen, es war wie immer spannend. Ja, wie gesagt, das Interview mit dem Stefan Maas finde ich wirklich interessant. Schaut mal auf seinen Instagram-Account, weil da ist er eigentlich am regsten am Performen. Das ist wirklich klasse, was er für Sachen, auch die Sounds, die er so kreiert, finde ich wirklich mega. Hört da mal rein. Ein spannender Typ. Ansonsten will ich sagen, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt uns treu. Ja, herrlich. Genießt den Sommer, passt auf euch auf. Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, euer Podcast-Team, Dirk und
Timo.
Tschüss. Tschüss.